Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Turn- und Wassersportverein Göttingen, dem Verein für Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport. Bei uns findet jeder das richtige Sportangebot. Für weitere Informationen besuchen Sie das Internet unter www.twg1861.de oder schauen auf unsere Facebook-Seite.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Ob 3 Kilogramm zu viel auf der Waage oder die alte Lieblingsjeans, die nicht mehr richtig passen will. Während die einen locker mit solchen Gewichtsschwankungen umgehen können, geraten andere in einen ewigen Teufelskreis aus Diäten. Eine Studie der Techniker-Krankenkasse aus dem Jahr 2017 bestätigt dies. Demnach empfindet sich fast die Hälfte der Deutschen als zu dick. Und knapp 1/4 der Befragten gab an, bereits einmal im Leben eine Diät gemacht zu haben. In Zeiten von Modelcastings im Fernsehen und dem täglichen Fotowettbewerb auf Social-Media-Kanälen ist das wohl kein Wunder. Von den vermittelten Schönheitsidealen lassen sich insbesondere junge Mädchen beeindrucken. Im schlimmsten Fall entwickeln sie eine Essstörung. Laut aktuellen Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind in Deutschland 5% der Frauen von Essstörungen betroffen. Tendenz steigend. Im Rahmen der heutigen Sendung möchte ich Sie über diese Essstörungen informieren und Anlaufstellen für Betroffene sowie Angehörige vorstellen. Dazu habe ich mit einem Experten für Essstörungen von der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen gesprochen. Außerdem darf ich im zweiten Teil der Sendung 3 Vertreterinnen der therapeutischen Frauenberatung Göttingen bei mir im Studio begrüßen. Sie werden unter anderem ihr aktuelles Hilfsprojekt für essgestörte Mädchen und junge Frauen vorstellen. Dass immer mehr Menschen von Essstörungen betroffen sind, geht aus einer Analyse der Barmer aus dem Jahr 2017 hervor. Demnach ist die Diagnoserate für Magersucht und Bulimie in den letzten 5 Jahren allein in Niedersachsen um 20% gestiegen. Die Krankenkassen reagieren mit verschiedenen Angeboten auf diesen Anstieg. Oftmals werden Online-Trainings für Versicherte angeboten, die über eine gesunde Ernährung aufklären sollen und damit zur Prävention einer Essstörung dienen sollen. Je nach Krankenkasse werden auch betreute Online-Coachings angeboten. Diese können den Betroffenen zur Überbrückung der Wartezeit auf einen Therapieplatz dienen. Außerdem unterstützen einige Krankenkassen Schulprojekte, bei denen Mädchen und Jungs im Rahmen des Schulunterrichts für eine gesunde Ernährung und Körperwahrnehmung sensibilisiert werden sollen. Bei der Kostenübernahme für die Behandlung einer Essstörung können unterschiedliche Träger zuständig sein. Bei einer ambulanten Behandlung mit ärztlicher oder psychotherapeutischer Betreuung können die Kosten in den meisten Fällen von der Krankenkasse übernommen werden. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass eine Kostenübernahme in jedem Fall beantragt werden muss. Für stationäre Behandlungen können die Kosten, je nach Alter, vom Jugend- oder Sozialamt oder den Rentenversicherungsträgern übernommen werden. Von Günter Reich, dem Leiter der Abteilung für Familientherapie und Essstörungen und der psychotherapeutischen Ambulanz für Studierende, habe ich mehr über die Essstörungen erfahren. Bei der Magersucht wird das Essen vermieden, sodass es zu einer deutlichen Gewichtsabnahme kommt. Welche weiteren Symptome zeichnen diese Erkrankung aus?
Die Betreffenden verstärken den Effekt der reduzierten Nahrungsaufnahme oft noch durch übertriebenes Sporttreiben, Missbrauch von Abführmitteln, von Entwässerungsmitteln, Appetitzyklern, Schilddrüsenpräparaten oder eben auch durch Erbrechen. Sie nehmen dann ab auf einen Body Mass Index von unter 17,5, das ist die Magersuchtsgrenze. Sie haben eine verzerrte Körperwahrnehmung. Die Körperwahrnehmung ist umso gestörter, je mehr die Patientinnen abnehmen. Bei Frauen haben wir ein Ausbleiben der Menstruationsblutung. Also die Betreffenden befinden sich dann wieder körperlich auf einem Zustand vor der Pubertät.
Während bei der Magersucht auf das Essen verzichtet wird, essen Menschen, die an Bulimie leiden, oft normale oder größere Portionen. Was unterscheidet die beiden Essstörungen voneinander?
Bulimie findet man im Untergewichtsbereich, im unteren Normalgewichtsbereich, aber auch im Übergewichtsbereich. Also es gibt auch übergewichtige Bulimikerinnen. Aber der Body Mass Index darf nicht unter 17,5 gefallen sein, sonst wäre es eine bulimische Anorexie. Auch hier hat man Angst vor dem dick werden. Deswegen setzt die Gegensteuerung ein, aber die Verzerrung der Körperwahrnehmung ist in der Regel nicht so ausgeprägt wie bei der Anorexie. Die hauptsächliche gegensteuernde Maßnahme bei ca. 80% ist das Erbrechen. Es gibt aber auch andere gegensteuernde Maßnahmen, die allein oder in Kombination mit dem Erbrechen auftreten können. Also zum Beispiel auch übertriebenes Sport treiben, dann Missbrauch von Appetitzyklern, Abführmitteln, Schilddrüsenpräparaten, Entwässerungsmitteln und so weiter. Und dann auch periodisches Fasten.
Essstörungen treten besonders häufig bei jungen Menschen auf. Laut Statistik der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt knapp ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren Symptome von Essstörungen. Die Auslöser für die Entwicklung einer ernstzunehmenden Erkrankung können unterschiedlich aussehen.
Bei der Magersucht spielt häufig eine Rolle ein Gefühl von Machtlosigkeit bei den Betroffenen, das die Betroffenen schon sehr lange haben und das sich in der Pubertät durch die körperlichen Veränderungen und durch die Ablösungs- oder Autonomieanforderungen in dieser Zeit dann wird der Konflikt sozusagen deutlicher oder spürbarer und die Betreffenden versuchen, das Gefühl der Kontrolle durch das Einschränken der Nahrungsaufnahme zu gewinnen. Bei der Bulimie ist es so, dass die Betreffenden häufig ein generelles Selbstwertproblem haben, mit sich selber sehr unzufrieden sind. Und diese Unzufriedenheit aber an ihrem Körper festmachen, dann kommt es zu Versuchen, dünner zu werden. Es werden Diätversuche gemacht, diese Diätversuche scheitern. Dann geraten die Betreffenden in einen Druck, zu viel zu essen. Dann beginnen die Essanfälle und dann setzt die Gegenregulierung ein.
Ein gestörtes Essverhalten geht nicht spurlos am menschlichen Körper vorbei. Je nach Ausmaß der Krankheit kann es zu Schäden kommen, die nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Die Magersucht besitzt von allen Essstörungen die höchste Sterblichkeitsrate im Langzeitverlauf. Welche Gefahren birgt sie?
Die Haupttodesursache ist Herzstillstand durch Kaliummangel. Also im Körper gibt es dann nicht genügend sogenannte Elektrolyte, die die Aufrechterhaltung des Kreislaufs und der Herztätigkeit sorgen. Osteoporose ist eine Langzeitfolge von Magersucht. Das haben sehr viele Magersüchtige. Es kommt zu Veränderungen des Hirnvolumens und man vermutet, dass auch gerade die Hirnregionen betroffen sind, die für die Körperwahrnehmung zuständig sind. Ob und inwieweit die Hirnveränderungen tatsächlich rückgängig gemacht werden können, wenn sich die Ernährung normalisiert. Das ist zum Teil noch eine offene Frage. Man weiß auch nicht, ob die Hirnveränderungen vielleicht schon vor der Magersucht zum Teil zumindest bestanden haben. Es kommt durch die Magersucht aber zumindest zu einer Verstärkung von Veränderungen und die gesamte Hungersattheitsregulierung wird außer Kraft gesetzt und auch die Produktion von Neurotransmittern leidet eben auch durch die Magersucht.
Auch die Bulimie greift enorm in den natürlichen Zyklus des menschlichen Körpers ein.
Abführen kann natürlich Darmschäden hervorrufen. Erbrechen kann auch zu Elektrolytmangel führen und dann wiederum auch zu Kreislaufstörungen, Herzbeschwerden verschiedener Art. Dann können die Zähne in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Speiseröhre kann in Mitleidenschaft gezogen werden durch Übersäuerung.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Bei Jugendlichen und Magersüchtigen ist Familientherapie das am besten untersuchte Therapieverfahren mit den stabilsten Ergebnissen. Bei schweren Fällen braucht man stationäre Psychotherapie und in allen Behandlungen sollte man das familiäre Umfeld oder die Partner möglichst mit einbeziehen, weil die häufig durch ihr Verhalten die Essstörung unterstützen und wenn sich ihr Verhalten verändert, auch die Chancen für die Besserung der Essstörung größer werden. Und man sollte bei allen Behandlungen darauf achten, dass störungsorientiert behandelt wird. Also dass tatsächlich es um das Essverhalten geht, um die Körperwahrnehmung geht und darum geht, wie wird durch Essen oder Nicht-Essen welche Gefühlszustände versuchen die oder der Betreffende zu regulieren.
Etwa ein Viertel der von Anorexie betroffenen Patienten wird chronisch krank. Wie hoch sind die Erfolgsaussichten einer Therapie?
Wenn man frühzeitig behandelt und rasch und energisch genug behandelt, kann man die Chronifizierungsrate senken. Oft wird eben zu spät behandelt oder Behandlungen werden abgebrochen. Bei 50% kann man die Kernsymptomatik heilen. Bei weiteren 25% kann man verbessern und 25% chronifizieren. Bei Bulimie kann man ungefähr 70% der Kernsymptomatik heilen, das ist deutlich besser, und ungefähr 10-15% chronifizieren.
Abschließend wollte ich wissen, ob und wie Angehörige Betroffenen im Umgang mit der Essstörung helfen können.
Den Willen zur Veränderung müssen sie selber entwickeln. Und ohne den Willen der Betroffenen zur Veränderung geht es nicht. Es werden in der Regel zwei Fehler gemacht. Einmal wird es vermieden, über die Problematik zu sprechen. Die Angehörigen gucken weg und sagen, ich spreche es lieber nicht an, weil die Betroffene dann grantig wird und aggressiv reagiert oder ausweicht. Die Angehörigen hängen sich dann einen Maulkorb um, sozusagen, oder stellen sich auch auf das gestörte Essverhalten ein, indem sie selber sich den gestörten Essgewohnheiten ein Stück anpassen. Das andere Extrem ist, dass dauernd auf die Betroffene eingeredet wird und iss doch mal, mach doch mal und willst du nicht. Und das darf auch nicht sein. Also man muss den Mittelweg finden, klar seine Position sagen, seine Besorgnis zum Ausdruck bringen, sich da auch nicht zum Schweigen bringen lassen einerseits, aber dass die Essstörung darf das Familienleben nicht beherrschen.
Vielen Dank an Günter Reich, der uns für diese Fragen zur Verfügung stand. Bei Magersucht und Bulimie handelt es sich um ernstzunehmende Erkrankungen, die dringend behandelt werden sollten. Doch der Weg in die Behandlung fällt Betroffenen oft schwer. Und ich darf jetzt drei Vertreterinnen der therapeutischen Frauenberatung Göttingen bei mir im Studio begrüßen. Mit ihrem neuen Projekt möchten sie Mädchen und junge Frauen dabei unterstützen, den Weg aus der Essstörung zu finden. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Mein Name ist Anja Koop. Ich bin eine der Geschäftsführerinnen der therapeutischen Frauenberatung und arbeite in den Casa 2 Wohngruppen in Göttingen, Wohngruppen für Mädchen mit Essstörung, in der Beratung, in der therapeutischen Frauenberatung, in der offenen Sprechzeit und leite das ambulante Betreuungsangebot.
Ja, ich bin Friederike Knoblauch. Ich bin seit ungefähr 2 Jahren in der therapeutischen Frauenberatung in der Beratungsstelle in der offenen Sprechzeit und jetzt seit Sommer diesen Jahres bin ich auch im ambulanten Betreuungsprojekt angestellt.
Mein Name ist Nathalie Schoper. Ich habe angefangen 2012 in der Wohngruppe Casa 2 als therapeutisch-pädagogische Mitarbeiterin zu arbeiten und bin jetzt in das neue Projekt gewechselt, die ambulanten Hilfen für junge Frauen und Mädchen mit Essstörungen.
Die therapeutische Frauenberatung existiert seit 1984 als Beratungsstelle in Göttingen. Was sind Ihre Leistungen und Ihre Ziele im Hinblick auf die Arbeit mit betroffenen Frauen?
Wir sind ein Verein, der parteipolitisch und konfessionell unabhängig ist und der sich parteilich für Frauen und Mädchen einsetzt. Also das ist unsere Grundhaltung. Neben unserer offenen Sprechzeit haben wir seit ungefähr 8 Jahren ein besonderes Angebot installiert, nämlich die essstörungsspezifische Beratung. Das ist ein niedrigschwelliges Angebot, das heißt, Frauen können einfach, ohne sich vorher anzumelden, jeden Dienstag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr bei uns vorbeikommen. Ein anderes Angebot sind die Casa 2 Wohngruppen, die gibt es seit 2010. Das ist eine Jugendhilfeeinrichtung, die junge Frauen, die schon länger mit ihren Essstörungen zu tun haben, ein Zuhause bietet, wo sie den Weg aus der Erkrankung gehen können. Und unter diesem Dach befindet sich auch noch eine Elterncoaching-Gruppe für Eltern, deren Kind an einer Essstörung erkrankt ist.
Und lässt sich eine bestimmte Altersgruppe festmachen, die Ihr Angebot besonders stark in Anspruch nimmt?
Wir haben schon essgestörte Frauen mit 60 beraten. Wir haben aber auch schon junge Frauen mit 12 Jahren beraten. Ich würde sagen, dass die Altersgruppe, die besonders häufig bei uns Unterstützung sucht, so ungefähr in der Altersgruppe 14 bis 35 liegt.
Und mit welcher Essstörung werden Sie am häufigsten konfrontiert?
Am häufigsten in allen 3 Zweckbetrieben taucht bei uns im Moment die Magersucht auf. Da tatsächlich auch sehr, sehr junge Frauen. Gerade in der ambulanten Betreuung und in der Beratungsstelle kommen viele Angehörige zu uns, deren Töchter tatsächlich im Moment zwischen 12 und 16 Jahren alt sind.
dass gerade Mädchen und junge Frauen häufig von Magersucht betroffen sind, liegt zum Teil ja auch an den Medien, beispielsweise an Schönheitsidealen, die durch die Werbung vermittelt werden oder auch durch Social Media in den letzten Jahren, Facebook, Instagram und so weiter. Wie bewerten Sie den Einfluss der Medien auf die Selbstwahrnehmung von jungen Frauen?
Es hat sich gezeigt, dass der Einfluss der Medien enorm ist. Also das ist ein Faktor gewesen, der am Anfang der Forschung über Essstörungen noch nicht so hoch gehalten wurde. Da wurde eher auf die Familie geguckt und die Studien, die in den letzten Jahren gemacht wurden, haben das ganz, ganz deutlich gezeigt, dass der Einfluss der Medien sehr groß ist. Die letzte interessante Studie, die das so nachweisen konnte, war die Studie zu Germany's Next Topmodel, wo Betroffene mit einer Essstörung dazu befragt wurden, wie relevant war das denn in ihrem Reinrutschen in die Essstörung? Da haben tatsächlich ein Drittel der Befragten gesagt, das war sehr relevant, das hat mich sehr geprägt. Ein Drittel hat gesagt, ja, es hat einen Einfluss auf mich gehabt, aber nicht, also schon, aber nicht so ganz so stark. Und das letzte Drittel hat gesagt, nee, das hat eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt. Aber tatsächlich bei einem Drittel hat es eine enorme Rolle gespielt, weswegen es wirklich fraglich ist, inwiefern dieses Format als jugendgefährdend eingeschätzt werden müsste und verändert werden müsste dadurch. Dann hat es auch interessante Studien dazu gegeben, wie zum Beispiel Spielzeugmädchen schon prägt. Ne? Also der Klassiker, die Barbie-Puppe. Und da hat sich gezeigt, dass selbst ganz junge Mädchen schon ein schlechteres Körperbild haben, wenn sie mit diesen Körpern der Barbie-Puppe konfrontiert sind, als wenn sie mit anderen Puppen mit kindlicheren Formen gespielt haben. Dieser ganze Bereich Instagram ist tatsächlich jetzt noch ein Bereich, den wir uns auch als Team noch mehr vornehmen wollen, weil das eine unglaubliche Plattform ist, wo junge Frauen sich selber darstellen und sich da auch übertreffen wollen. Und es da richtige Personen gibt, die auch dazu antreiben. Ne? Also ja, ich habe in so und so vielen Tagen so und so viel abgenommen und jetzt sieht mein Körper so aus, wer macht noch mit? Und da hat es glücklicherweise jetzt auch so eine Gegenbewegung auf Instagram gegeben, dass auch Frauen oder junge Männer halt sagen, nee, wir machen es genau umgekehrt. Wir präsentieren unsere Körper mit Zellulitis und wie wir halt in unseren Schlabbersachen aussehen, um dem so ein bisschen was entgegenzusetzen, weil der Einfluss davon wirklich sehr, sehr hoch ist.
Bei aktuellen Umfragen hat sich herausgestellt, dass jedes zweite Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren sich als zu dick empfindet. Und das ganz unabhängig von regelmäßigen Germany's Next Topmodel-Guckerinnen. Also wir sind damit Spitzenreiter in den Umfragen. Deutschland ist ein Land, wo sich viele junge Frauen als zu dick empfinden, also Kinder auch, ne? Wenn wir uns das vorstellen, 11 Jahre. Und wir machen im Moment noch viel zu wenig dafür, um das ernst zu nehmen, was es da gerade für einen Trend bei den jungen Frauen gibt. Und es ist so, dass genau diese Phase von 11 bis 15, aber selbstverständlich auch die zweite Phase von 15 bis 17, eine Hochrisikophase ist für die Entstehung von Essstörungen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns dem bewusst werden und dass es Maßnahmen gibt, die sozusagen die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren. Und es ist auch eine politische Frage, inwieweit Deutschland da Stellung bezieht. Es gibt andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, Israel, die haben schon längst Konzepte entwickelt. In Deutschland passiert ja relativ wenig. Also das ist so der, finde ich, der politische und auch der gesellschaftliche Kontext. Selbstverständlich ist das so, dass Germany's Next Topmodel gucken niemals der einzige Faktor ist, warum eine junge Frau eine Essstörung entwickelt. Aber es hat erhebliche Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der jungen Frauen. Und das müssen wir uns bewusst machen.
Genau, und um dieses Selbstwertgefühl zu stärken, könnte man eventuell schon in der Grundschule anfangen, Aufklärungsprogramme zu starten. Sehen Sie das als sinnvoll an?
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Kennen Sie vielleicht auch solche Projekte oder haben Sie selber schon mal in die Richtung überlegt, an die Schulen zu gehen und dort aufzuklären über die gesunde Ernährung, über Selbstwahrnehmung? Und einfach das Thema offen anzusprechen für die Kinder.
Also tatsächlich machen wir das auch schon in der Beratungsstelle, jedoch nicht für die Zielgruppe Grundschule, sondern wir machen das für die 8. Klassen und haben eine Kooperation hier auch mit einer Schule in Göttingen, dass jede 8. Klasse bei uns einmal in die Beratungsstelle kommt und sozusagen eine Stunde zum Themenschwerpunkt Essstörungen arbeitet und sensibilisiert wird. Da ist aber tatsächlich der, also ich sag mal, da geht es mehr um die Öffnung der Unterstützungsmöglichkeiten, ne? Sensibilisierung und Aufzeigen, wo könnt ihr euch Hilfe holen, wenn das so sein sollte, dass ihr euch mit eurem Körper nicht wohlfühlt, dass ihr merkt, das hat Auswirkungen auf euer Essverhalten. Das heißt, die Klassen kommen auch getrennt geschlechtlich zu uns, eine Stunde die Mädchen, eine Stunde die Jungen. Und die Rückmeldung, die wir bekommen von den SchülerInnen, ist sehr positiv. Die kommen sehr gerne und die empfinden das als hilfreich. Dieses Projekt ist tatsächlich auch noch nicht ausreichend evaluiert worden. Auch das ist wieder eine Frage der personellen Kapazitäten. Ich finde, das ist ein total spannender Ansatz, auch tatsächlich in die Grundschulen zu gehen und da viel mehr diesen Aspekt, eine positive Körperwahrnehmung und eine zufriedenstellende und gute und abwechslungsreiche Ernährung und tatsächlich auch Stressregulation. Da gehört ja sehr, sehr viel dazu. Ich glaube, da sind wir gerade noch auf dem Weg und wir sind ganz am Anfang.
Wo sehen Sie denn weitere Probleme im Umgang mit Essstörungen in unserer Gesellschaft?
Wir merken vor allen Dingen, was es gerade auch im hausärztlichen Bereich noch für Unwissenheit teilweise gibt, was die Erkrankungsbilder betrifft. Und dass es nicht selten passiert, dass junge Frauen nicht rechtzeitig in Behandlung kommen. Und das ist so ein bisschen ein Feld, wo wir auch gerade überlegen, was können wir da noch tun, um mehr Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung sozusagen in diesem Bereich voranzubringen. Aber es ist immer auch eine Frage der personellen Kapazitäten und natürlich auch eine Frage der finanziellen Situation.
Bei mir im Studio befinden sich noch immer Frau Koop, Frau Knoblauch und Frau Schoper von der Therapeutischen Frauenberatung Göttingen. Sie möchten nun ihr aktuelles Projekt vorstellen. Es nennt sich Ambulante Hilfe für Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen und soll langfristig den Weg aus der Essstörung gewährleisten.
Genau, das Projekt sitzt jetzt weniger an der präventiven Stelle an, sondern ist für Mädchen oder junge Frauen, die tatsächlich schon in der Erkrankung sind und unter Umständen auch schon länger in der Erkrankung sich befinden und setzt so ein bisschen an einer Versorgungslücke, die wir wahrgenommen haben und die oftmals wahrgenommen wird, wenn junge Frauen aus einem Klinikaufenthalt kommen, dass sie dann einfach besondere Unterstützung benötigen. Also Klinikaufenthalte sind gerade bei Anorexie häufig notwendig, tatsächlich oft unumgänglich und viele junge Frauen haben auch mehrere Klinikaufenthalte im Laufe ihrer Erkrankung. Und da ist die Zeit nach dem Aufenthalt eine ganz besonders sensible Zeit, weil häufig ist das Essverhalten ein bisschen stabilisiert worden während des stationären Aufenthalts. Häufig ist das Gewicht ein bisschen verbessert worden, erste therapeutische Schritte sind gegangen worden. Das heißt, so ein Fundament, auf dem die jungen Frauen erstmal stehen. Und wenn sie aus der Klinik wieder rauskommen, dann gibt es im besten Fall eine ambulante Psychotherapie von einer Stunde ungefähr die Woche. Und es ist für viele einfach nicht genug. Da setzen unsere ambulanten Hilfen jetzt an, weil wir einfach ein bisschen engmaschiger begleiten können. Bis zu 10 Stunden pro Woche können wir da begleiten und können auch sehr alltagspraktisch mit den Mädchen arbeiten. Das heißt, wir können uns das Essverhalten genau anschauen, können uns das Bewegungsverhalten anschauen, können da gemeinsam kurzfristige und mittelfristige Ziele erarbeiten und einfach schauen, wie kann man die erreichen. Und schauen aber auch auf andere Sachen, die oft mit der Erkrankung einhergehen. Also häufig gibt es auch soziale Isolation. Es ist nicht selten, dass Mädchen schon länger nicht mehr in die Schule gegangen sind aufgrund der Erkrankung und durch Klinikaufenthalte und so weiter. So dass man da auch schauen kann, wie kann es weitergehen, wie kann zum Beispiel erreicht werden, dass wieder ein Schulbesuch stattfinden kann, vielleicht sogar irgendwann ein Schulabschluss angestrebt werden kann.
Schon alleine im Jahr 2016 waren 10.000 junge Frauen und Mädchen in einer stationären Behandlung. Das heißt, wir können uns vorstellen, wie viele junge Frauen da in genau diese Versorgungslücke geraten. Und wir haben beim Thema Essstörung so eine Art Drehtüreffekt. Gerade wie meine Kollegin Friederike schon angesprochen hat, ist es so, dass es häufig mehrere Klinikaufenthalte braucht, um diesen Weg nachhaltig gehen zu können. Häufig ist das so, die jungen Frauen gehen in einen Klinikaufenthalt, kommen da raus und geraten in eine Versorgungslücke. Das heißt, einmal pro Woche Psychotherapie, wenn die überhaupt schon installiert ist, reicht nicht aus. Das heißt, sie kommen dann wieder in die Klinik, weil sich ihre Situation verschlechtert. Kommen wieder raus geraten häufig wieder in diese Versorgungslücke und haben den nächsten Klinikaufenthalt.
Ja, ne? Teufelskreis.
Genau, es ist ein Teufelskreis und es braucht an diesem Punkt ganz dringend, gerade für diese sehr jungen Frauen, die auch in ihren familiären Kontexten noch leben, ein kontinuierliches Unterstützungsangebot, was sich nicht auf einmal die Woche Psychotherapie beschränkt. Die Psychotherapie ist unumgänglich, das ist überhaupt gar keine Frage. Und es ist total wichtig, dass die Hintergründe dieser Erkrankung und auch die Funktion der Erkrankung aufgearbeitet wird. Aber im Fall von Essstörungen haben wir es auch zu tun mit einer Veränderung auf der Verhaltensebene. Und da braucht es meist sehr viel mehr Unterstützung im Alltag, als eine Psychotherapie überhaupt abdecken kann. Und deswegen haben wir dieses Angebot installiert, weil bei uns so viele Frauen in die Beratung kommen, die so viele Klinikaufenthalte hintereinander hatten und immer wieder in diese Lücke geraten sind.
Ja, es ist auf jeden Fall erschreckend, dass es so eine Lücke gibt und dass die Frauen und Mädchen nach der klinischen Behandlung nicht weiter betreut werden. Was ja natürlich ist, dass dann oft Rückfälle auch entstehen. Von daher.
Ja, und es trägt vor allen Dingen erheblich zur Chronifizierung dieser Erkrankung bei. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass gerade die Magersucht eine Erkrankung ist, die mit einer, also was die psychischen Erkrankungen überhaupt betrifft, mit der höchsten Sterblichkeitsrate einhergeht. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die müssen wir sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Und es braucht gute, verlässliche Unterstützungsangebote, damit die jungen Frauen nicht so schnell in eine Chronifizierung dieser Erkrankung geraten. Und da haben auch Krankenkassen noch keine guten Konzepte, ne? Und auch sozusagen die Jugendhilfe ist da gefragt. Das ist ja sozusagen auch der Kanal, über den unser Angebot läuft, ne? Dass wir sagen, okay, diese jungen Frauen haben wirklich auch Einschränkungen in der Gestaltung ihres Alltags. Und da müssen wir was machen. Wir müssen die unterstützen, damit sie, wenn sie tatsächlich den Mut gefasst haben, dieses Problem anzugehen, dass wir diesen Weg mit ihnen positiv begleiten, dass sie tatsächlich eine Chance haben, da rauszukommen. Weil das ist tatsächlich bei Essstörungen ja erwiesen. Je früher die Behandlung einsetzt, desto besser sind die Prognosen.
Betreuen Sie denn jetzt schon Frauen in diesem Programm oder läuft das gerade erst an?
Ja, es läuft gerade erst an. Es gibt seit Juli, also es ist wirklich noch sehr, sehr frisch. Und wir haben für das Projekt auch eine Anschubfinanzierung über 3 Jahre der Aktion Mensch. Und wir betreuen aber auch schon ein paar Mädchen. Also zum Beispiel hatten wir Mädchen aus den Casa 2 Wohngruppen, die wir nach Auszug noch eine Weile jetzt betreut haben, um sozusagen den Übergang zu gewährleisten in ein eigenständiges Wohnen und Leben. Genau, und wir haben eben aber auch ein paar andere junge Mädchen, die aus einem Klinikaufenthalt gekommen sind und die wir schon betreuen.
Können Sie auch dieses Projekt kostenlos anbieten für die Betroffenen?
Dadurch, dass es ein Jugendhilfeangebot ist, ist unsere Hauptzielgruppe und dafür ist das Konzept auch entwickelt, die Altersgruppe 12 bis 18. Jetzt ist es aber selbstverständlich so, dass auch 20-Jährige dieses Angebot in Anspruch nehmen könnten. Dort haben wir allerdings das Problem, dass dann nicht mehr die Jugendhilfe oder das Jugendamt zuständig für die Finanzierung ist. Da müsste man dann gucken, was es für alternative Finanzierungsmodelle geben könnte. Da begeben wir uns gern mit den jungen Frauen auf den Weg zu gucken, was da in Frage kommt.
Haben Sie denn Empfehlungen für Angehörige im Umgang mit Essstörungen, sei es im Freundeskreis oder im familiären Umfeld?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Hilfsangebote aufgezeigt werden. Es gibt nicht die goldene Lösung im Umgang mit betroffenen Menschen. Aber das, was wir zurückgemeldet bekommen von denen, die den Weg aus der Erkrankung gegangen sind, ist, dass die wichtigste Unterstützung tatsächlich die der Angehörigen und Freunde waren, die nicht müde geworden sind, immer wieder Unterstützung anzubieten, um den Weg in ein, sage ich mal, spezifisches Angebot zu gehen. Freunde und Angehörige können nicht die Therapie übernehmen und können auch nicht die Beratung übernehmen. Und das würde ich auch niemals empfehlen. Das ist mit zu vielen emotionalen Verstrickungen verbunden. Aber was sie machen können, ist tatsächlich Motivationsarbeit und sich selber Unterstützung holen, wenn die Betroffenen es nicht tun. Weil das ist leider etwas, gerade im Fall von Magersucht, es gehört zur Symptomatik, dass die Betroffenen das nicht einschätzen können, wie stark mitunter die Symptomatik schon ist und wie verheerend schon die körperlichen Folgeerkrankungen sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn die Betroffenen sich nicht in Behandlung begeben, dass die Angehörigen das tun und dass die sich Unterstützung holen. Und häufig ist das auch schon sozusagen ein wichtiger Impuls, damit auch die Betroffenen sich trauen. Wenn die merken, ey, im Außen, meine Mutter, mein Vater, die holen sich was, denen geht es nicht gut mit der Situation, dann öffnet das häufig auch den Weg dafür, dass auch die Kinder sich trauen.
An der Stelle finde ich noch wichtig zu erwähnen, dass auch in den ambulanten Hilfen durchaus die Angehörigen mitbetreut werden, sozusagen. Also dass Eltern auf jeden Fall ganz eng mit einbezogen werden. Häufig betreuen wir ja junge Mädchen, die auch noch zu Hause wohnen, die wirklich auch noch sehr jung sind. Und da sind die Eltern wirklich ganz eng mit eingebunden. Geschwister können mit eingebunden sein. Also das ist da auf jeden Fall auch gegeben.
Eine Sache hätte ich jetzt noch. Gibt es etwas, was Sie jungen Mädchen oder Frauen mit auf den Weg geben möchten, die vielleicht selber mit ihrem Körper unzufrieden sind oder vielleicht auch schon in der Essstörung sind?
Also jedes Mädchen, jede junge Frau, die schon in der Essstörung ist oder auch noch nicht, sondern sich vielleicht einfach unwohl fühlt oder den Eindruck hat, ich glaube, mit meinem Essverhalten ist irgendwas nicht ganz so, wie es vielleicht sein sollte, sollte sich natürlich in jedem Fall bei uns melden, weil wir so ein breites Angebot haben. Wir können beraten, wir können auch wirklich weiterführende Maßnahmen mit einleiten und das wäre so mein Rat. Also gar nicht lang zögern und denken, ach, vielleicht reicht das ja gar nicht aus, was ich so habe, sondern wirklich sagen, ich habe da einen Zweifel, irgendwas passt, glaube ich, nicht so richtig. Einfach melden, dafür sind wir da.
In den vielen Jahren, in denen wir junge Frauen und Mädchen unterstützt haben, haben wir natürlich auch sehen können, wie dieser Weg gelingen kann und was er bereithält, wenn man ihn geht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Blick zu behalten. Es lohnt sich, diesen Schritt zu machen. Es lohnt sich, den Mut zusammenzunehmen und sich aus diesem, ich sag mal, Korsett, was die Essstörung häufig für die jungen Frauen darstellt, ein Korsett aus Zwängen und aber auch aus Sicherheit, aus diesem Korsett zu befreien und den Weg zurück in ein lustvolles Leben zu gehen. Es lohnt sich.
Unsere Beratungsstelle, die Therapeutische Frauenberatung Göttingen e.V., die befindet sich in der Gronerstraße 3233. Und unsere offene Sprechzeit ist dienstags von 17 bis 19 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten können Sie wirklich jederzeit bei uns anrufen, auf den Anrufbeantworter sprechen und einfach was draufquatschen, natürlich die Nummer und den Namen, dann rufen wir schnellstmöglichst zurück. Und wir haben auch eine Internetseite von den ambulanten Hilfen, wo Sie auch Informationen schon bekommen können, wäre www.ambulante-hilfe-essstörung.de.
Vielen Dank für das Interview. Am Donnerstag erwartet Sie der zweite Teil dieses Sendeformates, dann mit dem Schwerpunkt Binge-Eating und Übergewicht. Bei mir im Studio darf ich dann zwei Mitglieder der Selbsthilfegruppe Overeaters Anonymous begrüßen. Also schalten Sie gerne wieder ein. Das war eine Stunde ein Thema für heute. Mein Name ist Nicola Kuroforte und ich war inhaltlich verantwortlich für diese Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.